Und?
Was und?
Guten Tag heute.
Ja, ist ein bisschen ruhiger, wenn die Jungs hier nicht rumrennen.
Wie viele Amerikaner hattet ihr im Team?
Amerikaner?
Ja.
Ach, da willst du drauf hinaus. gute Frage. Ich glaub,
2 oder 3, ne? Wir haben es mal gezählt.
Ossi ist Amerikaner, glaube ich.
Ich habe es nicht im Kopf, ehrlicherweise.
Aber ich bin mir sicher, dass keiner von denen dafür verantwortlich ist, dass Trump gewonnen hat. Nee, keine Ahnung. Das, dahingehend, weiß ich nicht. Gibt's sicherlich ein Ergebnis, das sich, glaube ich, sehr, sehr viele in der westlichen Welt anders gewünscht hätten.
Also ehrlicherweise, ne? Also wir können jetzt stundenlang darüber diskutieren. Immer wenn ich morgens aufwache, und das hatte ich ja schon mal 2016, dann kam der Brexit, das habe ich auch nicht gedacht. Und jetzt kommt das.
Es geht uns allen so. Man muss sich natürlich fragen, also man kann jetzt hingehen und sagen, ja, alle, die den gewählt haben, sind blöd und die haben es nicht verstanden. Das wären dann ungefähr, ich weiß nicht, wie viele Menschen leben in Amerika, 300 Millionen oder so?
Ich glaube, es waren 249 Millionen wahlberechtigt jetzt.
Also, das heißt, auf jeden Fall mal über 100 Millionen, die sind auch nicht alle voll benagelt. Ja?
Nein, das ist ja genau der Punkt. Auf jeden Fall hat es mich heute Morgen irgendwie ein bisschen runtergezogen. Ja, aber
morgen,
wie gesagt,
ich bin morgen aufgewacht, habe
gedacht, leere Ziele.
Cool, BVB hat gestern in der 85. noch 1-0 gemacht. Und dann direkt wieder runtergezogen.
Okay, aber das ist auch deine Priorität wieder klar zu erkennen. Also erst der Sport, dann die Politik.
Das hatte ich schon gesehen und dann habe ich geguckt und dann war wieder doof und dann habe ich gedacht, komm, gehst du erstmal arbeiten.
Ja.
Also siehst du ja heute Mirko. So, und dann war mein Tag wieder gerettet. Ne?
Ich wollte aber auf jeden Fall mit dir über zwischen Schwenningen und Köln reden.
Sollen wir anfangen erstmal? Oder,
willst du?
Ja, komm. Ja, können wir das, ich glaube, das interessiert die Leute auch.
Auch mehr, ne? Als mehr unser als Gelaber über amerikanische Politik. Jetzt
ist, aber da müsst ihr mal durch, weil das bewegt uns beide. So ist das nun mal, wenn man zwei Privatpersonen beim Podcast zuhört.
Genau.
Aber
das ist ja auch der Teil, den wir nicht aufzeichnen.
Genau.
Und euch zum Hören geben und so.
Habt ihr euer Anrecht auf Eishockey insofern.
Kühe, Schweine, Iserlohn. Der Radio MK Rooster Hockey Podcast. Dorfradio für Sauerland. Für Fans vom Seilersee mit Felix Dötsch und Mirko Heinz.
Und wir haben gesagt, heute gibt es eine ganz große Überraschung. Möchtest du sie verkünden oder soll ich sie verkünden?
Nee, die Ehre gebührt dir.
Dankeschön an Ecom. Aber der Monat Oktober ist zu Ende und damit gewinnen wir einen neuen von zwei herausragenden Partnern in diesem Podcast im Boot. Nein, wir sind ja echt sehr dankbar, dass es immer wieder Unternehmungen gibt, die sagen, ein bisschen Werbung für uns zu machen bei eurem Podcast, das ist eine gute Sache. Und das hat jetzt das Unternehmen Riss und Wirke gestartet.
Yippie.
Naja, komm, ein bisschen mehr Freude könntest du zum Ausdruck bringen.
Das war kein ironisches Yippie jetzt tatsächlich.
Ja,
es wirkte es so, wie soll ich das noch anders betonen? Yippie? Nee, geht nicht.
Auf jeden Fall freuen wir uns darüber, dass damit der Podcast und auch mit einer weiteren Zusage, die wir bekommen haben, definitiv im altbekannten Rhythmus.
Hast du noch wen in der Pipeline?
Ja. Wir sind jetzt bis nächsten August abgesichert in der bisherigen Form. Ich bin da sehr glücklich drüber.
Also müssen wir im Sommer jetzt auch jede Woche machen.
Nee, nur 2 Wochen. Also was soll ich denn jede Woche dich sehen? Das ist ja eine Katastrophe.
Letztes Jahr haben wir das auch gesagt und ich hatte, langweilig ist uns auch nicht geworden.
Ne? Nee, langweilig nicht, aber 2 Wochen Rhythmus reicht.
Ja, das reicht. Das stimmt.
Genau. Also, wir haben einen niegelnagelneuen, blank blitzenden,
Weltpremiere,
stahlharten Partner im Boot. Möchtest du? Bitteschön.
Oh, ich freue mich. Das wäre jetzt ein bisschen ironisch.
Kühe, Schweine, Iserlohn. Der Rooster Hockey Podcast. Stark wie unser Stahl, dynamisch wie unser Team. Kaltband in höchster Präzision. Aus der Region für die Welt. Direkt von Risse und Wilke. Mehr Infos im Netz unter risse-wilke.de.
Und wenn ihr euch jetzt fragt, woher ihr den Stahl bekommen könnt für euer Zuhause, eure Couch oder sonst was. Ich glaube, das ist nicht die originäre Idee, aber wenn ihr gerade mal unterwegs seid, vielleicht einen Ausbildungsplatz sucht oder einen Job, dann schaut mal bei der Homepage vorbei
oder von zufällig in der
risse-wilke.de.
Zufällig in der Branche tätig seid, Wir werden ja vielleicht gleich nochmal drüber sprechen.
Heute könnte es ein gutes Thema sein.
Richtig.
Aber erstmal reden wir über den Sport.
Ja, nach wie vor das Wichtigste hier, ne?
Ja, können deshalb gibt es uns eigentlich.
Kopf stellen.
So, du, also zwischen Schwenningen und Köln?
Ja, war die Stimmung nicht gut bei mir, muss ich sagen. Muss man ganz ehrlich, weil ich glaube, das darf jetzt auch, weil wir leben natürlich immer unter dem berühmten letzten Eindruck. Ich glaube aber, dass nach den beiden Auswärtsauftritten vor dem Köln-Spiel es ein bisschen geknarzt hat im Gebälk. Definitiv, weil die Auftritte halt wirklich nicht gut waren.
Also ich war samstagsnachmittags hier zum Training vor dem Sonntagsspiel gegen Köln.
Hast du mittrainiert?
Ich war hier, habe ich gesagt. Okay. Ich habe nichts von Training gesagt. Du weißt ja, dass ich arg angeschlagen und ein alter Mann bin.
Ja.
Ich musste allerdings feststellen, dass keine Musik lief in der Kabine. Mhm. Totenstille herrschte. Also das war schon anders als sonst. Also, weil Niederlagen, das wirst du nachvollziehen können, habe ich hier zwischen Freitagen und Samstagen echt wahrlich genug erlebt. Aber so ruhig habe ich es nicht erlebt.
Ja, es geht schon auch immer um das Wie, ne?
Ich glaube, der Grauhaarige war ein bisschen angepisst.
Der Graue, du meinst unseren Headcoach.
Deinen Cheftrainer.
Meinen Cheftrainer, unser aller Cheftrainer. Ja, zu Recht. Also, das glaube ich schon. Vor allen Dingen, weil du halt dich sowohl in Straubing und in Schwenning dann eben fragen musst, oder du weißt es eigentlich, ja, natürlich können wir es besser und du machst es nicht. Und da haben wir dann übrigens auch jetzt die Parallele zu Borussia Dortmund, die eine ähnliche Situation dann ja jetzt hatten. Am Samstag spielst du gegen Leipzig auf einmal überrangt auf. Und dann fragen sich alle Beteiligten natürlich, wieso klappt das denn eigentlich nicht immer so?
Und ja, weil man sich manchmal eben was vornehmen muss. Also gut, ich behaupte ja immer noch, und das ist das altbewährte Thema des Schönredners. Ich gefall mir ja gelegentlich auch in der Rolle. Also, wenn du insgesamt darauf schaust, was sie gegen Köln gezeigt haben, dann musst du ehrlicherweise sagen, und das will ich auch tun, Köln war nicht am absoluten Zenit der eigenen Leistung. Die hatten vorher das Münchenspiel, das hatte schon eine Rolle gespielt. Ich will jetzt nicht sagen, dass die Iserlohn Roosters gewonnen haben, weil Köln so schlecht war. Ganz im Gegenteil. Die Roosters haben verdient gewonnen und hätten eigentlich noch meines Erachtens nach 2 oder 3 Tore höher gewinnen müssen an diesem Tag, weil das hat dem Leistungsunterschied entsprochen. Aber zurückblickend auf Straubing will ich sagen, dass da einfach viel gegen dich gelaufen ist. Deshalb zähle ich das Spiel nicht in die Reihenfolge der, das ist mal richtig scheiße gelaufen. 6-2 ist zu hoch, brauchen wir auch nicht drüber sprechen. Aber dieses Spiel hatte irgendwann einen Punkt, wo es verloren war. Und was danach passiert ist, das zähle ich oft nicht. Also das sagt auch manchmal was über den Charakter von der Truppe aus, aber lass mal so. Aber Schwenningen war im ersten Drittel gut, das muss man ehrlicherweise sagen. Und was dann passiert ist, habe ich überhaupt nicht verstanden.
Tja, das und geht uns allen so.
Das hat halt wirklich auch was mit der Mannschaft zu tun gehabt.
Auch denen aber auch. Also das ist halt die große Frage, weil du hast ja vollkommen recht. Es war eine lange Rückfahrt aus Schwenning, dann nach so einem Spiel, wo du ja genug Zeit hast, drüber nachzudenken, sag mal, what the fuck just happened, um es mal auf Hockeydeutsch zu sagen quasi. Mhm. Ne? Und dann sitzt du da und denkst dir so, ey, keine Ahnung. Also die hätten das Spiel, glaube ich, gerne nochmal zurück, weil du warst ja voll drin. Du warst ja ein erstes Drittel, da steht es 1-0 für Schwenning, kannst du 1-0 für uns stehen, kannst du 1-1 stehen.
Und auch eine defensive Taktik, alles, das muss man auch mal sagen. Eine defensive Taktik gegen Schwenning, wo du mit Konter, stell dir mal vor, du hättest 1-2 Tore gemacht, die du hättest machen können aus den Situationen, wäre das ein anderes Spiel gewesen. Auch jetzt nicht wieder, um eine Entschuldigung zu finden, aber das hätte ein anderes Spiel sein können. Aber ich verstehe dann einfach nicht, und darüber werden wir auch gleich noch das eine oder andere hören, warum die Eier nicht da sind, das Ding durchzuziehen.
Das bin ich auch der falsche Ansprechpartner, ne? Tatsächlich. Weiß ich.
Aber wir hätten eine Antwort für den Unterschied zwischen Schwenningen und Köln. Klare und sehr deutliche Worte von einem Herrn in Grau.
No, I don't believe in the word confidence. I really don't. It's a pro. You're pro hockey players. What the bottom line is, you got to work. Yeah, we worked in the first period in Schwenningen, and then we all called taxi, and left the building. So tonight we worked for 60 minutes, and we got what we deserved. It was a great effort, unbelievable effort. The goals Truk scored were unreal. So hopefully that just shows us that, you got to reach down, pit of your stomach, and put a little extra effort in to have success.
Also nochmal eben kurz zur Erklärung, alle Interviews geführt. am Sonntagabend nach dem Spiel gegen Köln. Aber er sagte auch nochmal die Beschreibung des Schwenningen-Spiels. Gutes erstes Drittel. Und danach hätten so einige aus von seinen Jungs geschrien, Taxi, Taxi, ich muss ganz dringend nach Hause, und wären eingestiegen.
Ich will den ersten Satz wörtlich übersetzen, weil der ist sehr interessant. I don't believe in confidence. Ich glaube nicht an Selbstvertrauen. You just gotta work. Wir müssen arbeiten. So, und das ist so. Wir sind genau diese Mannschaft in der Liga. Punkt. Und Gott weiß, ja, wer die Taxen bestellt hat, um es mal da, das könnte auch wieder ein geflügeltes Wort werden, tatsächlich. Ja. Natürlich, ne, rufst du ein Taxi, setzt dich rein und bist dann fertig damit. Das macht, also was eins mal klarzustellen, wir werfen niemandem vor, das bewusst gemacht zu haben, sondern wenn du jeden Einzelnen fragst, und das haben wir ja, werden wir da auch nochmal haben, die können ja auch alle nicht sagen, warum nicht? Du bist dann einfach in dem Moment nicht da, als Mannschaft auch und als Einzelspieler davon dann halt auch. Da rauszukommen ist dann in dem Moment, wenn du feststellst, dass du drin bist, glaube ich, sehr, sehr schwierig. Gegen eine gute Schwenninger Mannschaft auch, das darf man auch nicht vergessen, die haben dir dann halt auch nichts gegeben. Du hast dann Ende zweite Drittel gesehen, okay, dann kommst du doch nochmal so ein bisschen Vorcheck, Zweikämpfe, bum, 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 ziehst direkt eine Strafe, machst in der Überzahl das Tor und dann denkst du so, ja gut, dann könnte ja jetzt eigentlich doch was gehen. Ja, hat sich dann, dann auch relativ fix wieder erledigt gehabt, dieses zarte Aufflammen. Also du bist einfach ja mental da nicht in Frage gekommen. Ja.
Konstanz ist wirklich ein Thema. Das ist und bleibt so, das muss ja man einfach so sagen. Und gut, ihr habt, glaube ich, die Euphorie des Trainers gehört in den Aussagen, die er zum Köln-Spiel gemacht hat. Da hat ihm wirklich alles gefallen in dieser Partie. Grundsätzlich natürlich, dann haben wir auch gefragt nochmal, wie der Chefcoach die bisherige Saison und die Aufgaben, also die bisherige Saison erlebt hat und die Aufgaben so nach der Pause betrachtet.
We're 3 points, I think, 3 or 4, you know, away from Augsburg and those type of teams, and we're 5 up in Düsseldorf. So, you know, of course we're not satisfied, but it's not the end of the world. There is a lot of positive things going on. It's not all negative. So, you know, hopefully after the break here, we'll just, you know, we got a tough schedule after break. We got, I think, 5 of 7 on the road. So, and tough buildings, Berlin, Mannheim, and those type of places. So.
Also, er sagt nochmal, dass es alles nicht so schlimm ist, wie es manchmal wirkt. Es ist nicht alles so negativ, wie es dargestellt wird. Er sagt, die Mannschaft ist 5 vor Düsseldorf, ist 3, 4, je nachdem von der direkten Konkurrenz, die man sich so betrachtet, entfernt. Und er warnt vor dem November. Denn alleine der restliche November bietet von
Auswärtsspiele in Augsburg und in Frankfurt.
in Berlin genau, und Mannheim.
Dann hinterher genau noch
Berlin, also es sind, und Mannheim. Ich glaube, es sind 5 aus 6, ne? Auswärts. Du hast ein Heimspiel
in noch. Frankfurt, genau. In Augsburg, zu Hause gegen München, in Berlin, in Mannheim unter der Woche, dann in Düsseldorf und dann am 1.12. zu Hause hier gegen Wolfsburg. Übrigens an der Stelle nochmal eben darauf hingewiesen, das Spiel ist um 16.30 Uhr. Wir haben die Bulli-Zeiten getauscht, direkt nach Saisonbeginn mit dem Köln-Spiel, was jetzt um 19.15 Uhr war. Das wird es auch schon mal eben gesagt haben.
Also, das sagt der Chef zumindest dazu. Und wir haben natürlich auch bei den Spielern nachgefragt. Zuerst
habe ich noch ein bitte. Dings, da sagen, er fängt ja auch dann wieder an und sagt, okay, wir sind 3 hinter Augsburg und 5 vor Düsseldorf. Das heißt, du guckst erst nach oben Richtung Playoffs, weißt aber natürlich auch ganz genau, wie es unten Richtung Abstieg aussieht. Und das zeigt ja sehr genau. Und ganz ehrlich, wir sind jetzt in der Situation, wo du sagst, natürlich, wenn du dich ein bisschen cleverer anstellst und ein paar Spiele zu Ende bringst, wir könnten, sollten vielleicht auch mehr Punkte haben, haben wir aber nicht. Und wir sind jetzt halt in der Situation, du steckst im Abstiegskampf und im Kampf um die Playoffs. Und wenn wir mal ganz ehrlich sind, ich denke nicht, dass Düsseldorf uns den Gefallen tun wird und abreißen lässt. Du musst eh weiter punkten. Da wird sich auch die ganze Saison nichts dran ändern. Es sei denn, also solange du immer irgendwie rund um hier Platz 10 mitspielst, bist du auch automatisch gezwungen, nach unten zu gucken, weil es eben so eng ist. Und an den Gedanken müssen wir uns gewöhnen. Abstiegskampf gleich Playoff-Kampf. Das eine schließt das andere nicht aus. Und je eher man das versteht, desto besser, glaube ich.
Was die Tabelle sagt, ich meine nochmal, der entscheidende Faktor und das, was uns alle trägt, wir sind ja auch in diesem kleinen Podcast von verschiedenen Menschen schon angesprochen worden und man hat uns kritisiert dafür, dass wir es zu positiv sehen im Hinblick auf die Mannschaft, weil wir konnten uns noch nicht so richtig durchringen und ein Ei drüber schlagen. Und das ist ja das Schlimme, weil es eben das Schwenningen-Spiel gibt, mit all dem und das Köln-Spiel auch. Und auch.
Du kannst es ja sogar noch in einem etwas größeren Kontext sehen, wenn man die letzten beiden Heim- und die letzten beiden Auswärtsspiele nimmt. Das waren ja, also wenn du nach dem Mannheim-Spiel gesagt hättest, okay, also allein von der Herangehensweise ja auch unterschiedlich. So, und da kannst du mir nicht erzählen, dass die Jungs unterschiedlich eingestellt werden, dass dann jetzt gesagt wird, ja, heute sind wir mal ein bisschen passiver oder sonst wie. Sondern nur so können wir dann ja auch erfolgreich sein.
Doch, sie werden taktisch anders eingestellt. Wobei, das ist auch etwas, was mich beruhigt. Weil im letzten Jahr...
Aber du sprichst ja nicht darüber, dass du sagst, haltet euch da mal in den Zweikämpfen zurück oder so.
Nein, das stimmt. Nein, aber auch das ist für mich eine Weiterentwicklung. Im letzten Jahr waren wir froh, wenn du eine Leistung gesehen hast. Und das, entschuldige, das mag sich despektierlich anhören, ist vielleicht nicht ganz so gemeint, wie sich's anhört. Aber faktisch ist, im letzten Jahr haben die Jungs eine Situation aufs Eis gebracht und die war dann irgendwann Kampf, 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 Arbeiten und so weiter. Jetzt siehst du ja, und das muss man halt auch sehen, das Mannheim-Spiel zum Beispiel als gutes Beispiel, das Heimspiel hier, es geht sogar mit einer taktischen Ausrichtung. Das heißt, mit einem sehr offensiven Stil in ein Spiel und man kann auch defensiv gegen Schwenningen beginnen. Und in der Theorie funktioniert das erstmal, zumindest für den Spielbeginn schon mal betrachtet. Ob es dann über 60 Minuten, warum über 60 Minuten, ist nochmal was anderes. Aber das könnten wir fragen, an die Jenike zum Beispiel. Warum gelingt was gegen Köln, was eben gegen Schwenningen nicht funktioniert hat?
Wir haben letztlich nicht gut gespielt und sind deshalb auch verdient da unten drin irgendwo. Aber ich glaube, wir haben heute auch gezeigt und teilweise auch in anderen Spielen, dass wir gut spielen können und dass es nicht die ganz, ganz großen Schritte braucht, sondern kleinere Stellschrauben, an denen gedreht werden muss. Und dass wir dann auch um die Playoffs spielen können. Und das gilt es jetzt zu zeigen.
Also er ist auch nicht unkritisch.
Nö. Also er ist der Letzte, der unkritisch ist. Das haben wir ja auch, wo er hier an Ort und Stelle saß, auch gemerkt. Ich glaube, du merkst halt, auch wenn du dann regelmäßig mit der Mannschaft unterwegs bist, die Spieler kennst, die Skills kennst im Training, und da weißt du, da geht mehr. Ne? Das ist schon, und das hat man ja jetzt auch schon mehrfach in dieser Saison gesehen. Und ich bin deshalb sehr, sehr froh, dass wir es tatsächlich jetzt mal geschafft haben, uns zu belohnen gegen Köln. Auch wenn du sagst, wir müssen eigentlich früher dann noch die Tore machen und da den Deckel drauf machen, sehe ich ganz genauso. Ja, am Ende des Tages musst du dann ja, war das 3-1 ein ganz, ganz wichtiges Ding. Aber du hättest ja schon auch nach dem 2-1 im zweiten Drittel eigentlich. Da waren mehrere Situationen, wo Köln sich auf einen sehr, sehr guten, einmal mehr sehr, sehr guten Torhüter verlassen konnte, dass es da nicht höher steht. Und ich glaube schon, dass dann irgendwann auch der Drops gelutscht gewesen wäre. So waren sie dann natürlich nochmal on fire.
Tja, Torhüterfrage insgesamt sowieso für mich nochmal ein Thema, weil man hat ja auch mal jetzt den einen oder anderen kritischen Satz gehört. Nicht, weil er sich nicht eingesetzt hätte an diejenige, sondern weil der ein oder andere ihn als überspielt betrachtet hat in ein oder anderen Spiel. Da wird man auch einen Modus wie Wendy finden müssen. Also wenn wir dann über den stressigen Dezember und einen stressigen Januar reden, da bin ich gespannt. Und da ist für mich, das muss ich auch ehrlich sagen, du musst den Hane spielen lassen. Es wird nicht anders funktionieren. Ich weiß, dass Andi Jenicke das jetzt nicht gern hört und ich sage das auch nicht wegen seiner Leistung. Aber ich glaube, er hat outstanding Leistungen gebracht. Du weißt, erinnerst dich darüber, als wir über diese 96% gesprochen haben. Aber ich glaube halt, dass du, selbst wenn du ein Torhüter mit der Qualität von einem Andi Jenicke bist, nicht 96% am Fließband produzieren kannst, sondern dass du auch mal einen normalen Abend dazwischen hast. Und es wird nochmal eine Aufgabe sein, zu gucken, wann dieser normale Abend ansteht. Und vielleicht kann man den ja auch nochmal dann weglassen und einen Hahn reinsetzen. Ja. Weil der muss ja auch mal irgendwann Spielpraxis kriegen für eine Zeit, wenn mal wirklich nochmal was ist.
Guck dir Bremerhaven an, die das natürlich auf einem sehr, sehr hohen Niveau tun mit einem Import-Goalie.
Das ist nochmal eine andere.
Aber die haben in jedem Spiel, scheißegal wer drinsteht, genau, die haben immer diese Leistung, spielerunabhängig. Und da willst du natürlich hinkommen und Hendrik hat diese Saison bisher ein Spiel absolviert. In Bremerhaven, was jetzt auch nicht
glaube, aber das ist meine ganz eine Meinung. Ich glaube, dass Hendrik einfach zu wenig Spielpraxis über die letzten Jahre bekommen hat und dass das zu seinem Nachteil ist. Also jetzt auch in der regelmäßigen Aufstellung also so und jetzt. Das kann man eben schwer, ich schon gar nicht eintüten, weil ich ihn nicht regelmäßig im Training sehe. Aber es wäre interessant zu beobachten, wie das im Training ist, wie die Coaches das wahrnehmen. Müssen wir vielleicht irgendwann mal drüber sprechen. Aber Fakt ist einfach, wenn der Bursche sich weiterentwickeln soll, wenn er eine Perspektive für die Iserlohn Roosters haben soll, dann muss er ab und zu mal spielen. Und das sehe ich im Moment noch
nicht. Also du musst sicherlich eine Möglichkeit finden, da beneide ich das Trainerteam auch nicht drum, weil Andi rauszunehmen ist...
Das hat auch mit Andi halt, nichts zu tun,
ja, finde ich. Ja, doch, natürlich hat das also, was mit ihm zu tun,
ja, weil er dann nicht spielt. Ja, nur um ihn zu schützen. So, okay, richtig. Ja, das stimmt, aber es hat nichts mit seiner Leistung zu tun.
Und korrekt, du gehst, also das heißt, wir tun jetzt so, als wäre Hendrik ein riesen Unsicherheitsfaktor. Das stimmt ja nicht. Das ist ja nachgewiesenermaßen, kann der dir auch in der DL Spiele gewinnen.
Nein, der braucht Spielpraxis, richtig, um seine Qualität, die er ja ohne Zweifel hat und die er schon in der Liga gezeigt hat. Und
Möglichkeit finden.
Genau, und das ist nicht ganz einfach.
Ich das Trainerteam.
Nee, und da hast du recht. Also geht gar nicht darum, dass einer schlecht und der andere noch schlechter oder was auch immer mal einen Abend hat, sondern es geht einfach darum, wie entwickelst du das perspektivisch im Hinblick darauf, was geht. Und ich meine auch gerade so ein Hendrik Hane ist so jung, was der braucht, sind Spiele, Spiele, Spiele. Und das finde ich auch interessant in der Entwicklung dieser Saison. Aber ich glaube halt auch, da kann ich den Trainerstab nachvollziehen. Natürlich setzt du den rein, wo du weißt, dass du eine Chance hast. Immer.
Ja.
Ne? Auch mit einem normalen Abend.
Niemand wird dir nach dem Spiel sagen, wie konntest du denjenigen spielen lassen? Ne? Das ist ja das Ding. Also, aber das kannst du nicht immer machen. Das geht nicht bei 52 Spielen. Also, wenn es mit einem geht, dann wahrscheinlich nur am ehesten mit ihm, so wie ich ihn kennengelernt habe. Aber, das ist nicht machbar. Und dementsprechend, ich gebe dir vollkommen recht, du wirst jetzt über die Pause sicherlich...
Also du wirst mal einen Modus wie Wendy einfach
arbeiten müssen. So. Und das ist ihnen aber auch bewusst, das vielleicht nochmal. Also,
okay, wenn du das sagst, nehme ich das zur Kenntnis.
Das ist, also da gehe ich jetzt mal stark von aus. Nein, ist so.
Gehst du klar aus oder weißt du?
Ich habe mich mit keinem konkret drüber unterhalten, aber ich bin mir bewusst, dass das ein Thema ist, klar.
Dann reden wir nochmal über Einstellung oder eine Einstellungsfrage. Warum ist die manchmal da und warum ist sie manchmal nicht da, könnte man jetzt fragen. Andi Jenicke hat eine Antwort für uns.
Ja, gute Frage. Ich glaube, die Frage ist eher, warum war es vorher nicht da? Das ist das sind die Stellschrauben, an denen wir drehen wollen, dass wir jedes Mal mit dem Gefühl, mit der Einstellung ins Spiel gehen. Und das heißt nicht, dass wir dann jedes gewinnen, aber das heißt zumindest, dass wir uns jedes Mal irgendwo in die Schlagdistanz bringen können.
Ja.
Wenn du, also... Einstellung ist ja so, das ist so ein Wort, das kannst du immer bringen. Ne? Also wenn du verloren hast, war erstmal tendenziell die Einstellung vielleicht nicht so gut. Wenn du gewonnen hast, war die Einstellung super. Und was ich auch glaube, dass du vor einer vollen Hütte gegen Mannheim und gegen Köln deutlich weniger Probleme hast, dich auf 180% zu pushen und dein Ding durchzuziehen und jeden Check zu Ende zu fahren, jeden Zweikampf anzunehmen und so weiter und so fort, als das auswärts der Fall ist. Ich glaube, das weiß auch jeder, der selber mal aktiv Sport gemacht hat, das muss gar nicht auf dem Niveau sein, aber es gibt natürlich Situationen, in denen fühlst du dich wohler, bist komfortabler, kannst viel eher dein Ding machen, musst nicht so viel nachdenken als in anderen Situationen. Jetzt kann man natürlich wieder sagen, ja, das sind Profis, die müssen das können, aber
Trainer wieder sagt bei das.
Dem Thema. Ja, genau. Und das ist auch sein Job. Ich sage an der Stelle, sind auch Menschen, bei denen diese Mechanismen völlig normal sind. Die Frage ist, finde ich dann vielleicht trotzdem einen Weg?
Würde ich gelten lassen? Also, wenn das Schwenningen-Spiel von der ersten Minute an so gewesen wäre wie im zweiten Drittel, dann würde ich dir recht geben an der Stelle. Der Kern der Frage ist, und das haben wir ja öfter schon gesehen, warum geht es bis zu einem bestimmten Punkt und endet dann? Die Frage vertiefen wir vielleicht nochmal später, wenn wir mit Tao Jensch reden. Ich hatte gedacht, Manuel Ahlberg wäre auch nochmal ein guter Gesprächspartner, ehrlicherweise, weil der erlebt ja die Saison tatsächlich aus einer anderen Perspektive als ein Andi Jenicke, weil er ist nicht der Go-To-Guy. Er hat als Testspieler die Chance gehabt, sich zu präsentieren, hat dann einen Vertrag gekriegt und auch der hat ja seinen Blick auf die Saison erstmal perspektivisch gesehen aus Sicht der Mannschaft.
Durchwachsen auf jeden Fall. Viele Spiele, die wir hätten gewinnen können, wo wir dann ganz anders dastehen in der Saison. Aber wir sind nun mal da, wo wir sind. Man muss ja auch realistisch jetzt die Sache betrachten. Ich denke, so in die Pause zu gehen, ist auf jeden Fall ein gutes Gefühl. Bringt auf jeden Fall Momentum in die Mannschaft. Deswegen, wir wissen unsere Baustellen. Wir wissen, wir müssen mehr im System bleiben. Aber ich denke, wir haben eine gute Truppe, eine gute Grundvoraussetzung. Ja, deswegen sind wir eigentlich zuversichtlich nach der Pause wieder.
Und das auch nochmal ein Indiz. Sie müssen mehr im System bleiben. Also offensichtlich vertrauen sie ja dem System. wenn sie es spielen, funktioniert, nur wenn sie es verlassen. Jetzt ist wieder die Frage, warum sie es verlassen.
Tja, aber, da sind wir beim Kopf und Andi sagt's ja, hat's ja dann, glaube ich, auch gesagt, wenn man die Antwort kennen würde, wären wir jetzt nicht hier. Ja, sondern
wir wären reich, wenn wir die Antworten hätten.
Würden extrem viel Geld verdienen. Das ist ja immer so das Thema. Und ich glaube, wir haben ja gesagt, wir springen eigentlich drüber, wenn Taros Stimme gleich nochmal kommen, aber ein Stück weit werden solche Dinge ja auch immer von hinten erzählt. Ja, weil das beste Beispiel war jetzt Hakon Handelt im Interview nach dem Köln-Spiel, sagt, ja, weiß ich nicht, zu viele Turnover gehabt. Auch da ging es, glaube ich, irgendwie um System und nicht diszipliniert genug. Pipapo. So, die machen 3 Minuten vor Schluss das 3-2, haben weiterhin den Goalie raus. Ich behaupte, machen die da den Ausgleich und gewinnen das Spiel, weiß ich nicht, Overtime oder Penalty schießen, also gewinnen am Ende, haben sie ja genau das gleiche Spiel gespielt. Ja, aber dann stellt er sich nicht dahin und sagt, ah, so und so und so und so, sondern gesagt, Moral bewiesen, zurückgekommen und so weiter und so fort. Haben sie ja trotzdem gemacht. Und das ist ja ein Riesenunterschied, glaube ich, den dann so ein Trainerteam einfach, und dann sind wir wieder beim Thema Konstanz, weil wenn du einen Kari Jalonen dann erlebst bei der Pressekonferenz, der war jetzt nicht sauer auf seine Jungs, auch wenn das kein gutes Spiel war. Aber der hat dann auch gesagt, okay, heute war nichts, aber insgesamt, wo wir dann wieder beim Thema Konstanz wären, insgesamt machen wir das sehr, sehr gut in den letzten
Wochen. Köln hatte, glaube ich, 3-mal mit dem Münchenspiel gewonnen in Folge.
Einmal das,
die haben. Und ich meine, für die ist natürlich so ein Münchenspiel auch nochmal was anderes als ein Westderby gegen die Roosters. Und da gibt man sich natürlich Mühe, da fällt das ab. Es zeigt ja, dass alle diese Herausforderungen ein Stück weit haben.
Was will ich damit sagen? Du hast ja auch gegen Schwenning wieder eine Geschichte. Kriegst dann kurz vor Drittelende nach, ich glaube auch, wo du einen gewissen Breakdown auch im Backcheck hattest, wo wir auch jetzt nicht zum ersten Mal drüber gesprochen haben, kriegst dann ein paar Sekunden vor der Pause noch das 0-1 und kommst dann aus der Pause und bist nicht im Spiel. So, das hätte auch anders laufen können und Gott weiß, wie die Partie dann läuft. Aber das sind halt diese Knackpunkte, wo du dann sagen musst, Uwe hat damals im Interview hier von diesen sogenannten Pushes gesprochen. Und da müssen wir stabiler sein und uns davon dann eben nicht umwerfen lassen. Das ist, glaube ich, das A und O. Aber wo kommt das wieder her? Selbstvertrauen ist das eine, ja, aber eine gewisse Konstanz, ein gewisser Rhythmus. Und natürlich hilft das, wenn mir 5000 Leute da draußen erzählen, dass ich der Geilste bin. Und sage, ey, super, weiter so. Und eben nicht die anderen.
Aber es waren schon verdammt viele Iserlohner auch in Training, ne? Das darfst du auch nicht vergessen. Für ein Auswärtsspiel war das schon komfortabel.
Das ist definitiv so. Und das ärgert einen natürlich dann auch noch mal ein Stückchen mehr. Weil du denkst dir so, ey, dann schießen die den Anschluss. Schießt du dann den Anschlusstreffer. Und du siehst dann ja auch im Kamerabild Leute, die dann auch sagen, ey, jetzt noch mal Hoffnung, jetzt noch mal richtig. Und ja, irgendwie geht das Spiel dann trotzdem dahin. Und auch das lässt ja auch so einen Spieler nicht kalt und du bist dann zu verbissen, du willst es zu sehr und dann, da fehlt uns die Stabilität, die man sich aber holen muss. Und trotzdem guckst du dir jetzt insgesamt die Bilanz an. Wir haben am Anfang gesagt, viele Spiele hergegeben, noch kein Heimspiel gewonnen und so weiter und so fort. Die letzten 3 Heimspiele haben wir gepunktet. Einmal 3, einmal 2, einmal 1, macht im Durchschnitt 2 Punkte pro Heimspiel. Kann man, glaube ich, mit leben. Ja?
Das ist ja die Gefahr. Also, dass sie damit leben können, da hast du vollkommen recht. Das ist immer, man kann es positiv sehen und das so sagen. Man kann auch sagen, die Roosters haben in Straubing und in Schwenning auch schon vorher mal verloren. Das soll es gegeben haben, wenn man in die Statistik schaut. Du kannst natürlich auch alles schlecht reden und das ist eben genau der Punkt, wie Außenwirkung ist. Am Ende musst du ruhig bleiben, wenn du weißt, dass die Mannschaft dazu in der Lage ist, solche Leistungen wie gegen Köln oder Mannheim zu bringen. Das ist ja mein Problem in dieser Saison, weißt du? Ich gucke die an und denke mir, die sind nicht schlecht.
Nö.
Aber sie kriegen es manchmal nicht geschissen. Auf gut Deutsch gesagt. Entschuldigung.
Das ist genau einfach die richtige, so.
Ja, aber das ist die Beschreibung. Jetzt legt man mir ja immer aus, ich würde das mal schön reden. Aber was soll ich denn machen? Nö,
also, weil ja, also ich, sorry, aber nichts geschissen kriegen ist ja wohl kein Begriff für schönreden.
Nein, aber es auf den Punkt gebracht ist es ja. Es ist ja zwischen Köln und Schwenningen. Das ist die Wahrheit.
Das war die gleiche Mannschaft.
Richtig, ne? Genau. Und deshalb meine ich das. Das eine war ohne Zweifel ein taktisch, technisch, Engagement, Kampf. Da war alles drin, was man wollte. 2-3 Tore zu wenig. zugegebenermaßen. Aber ansonsten war das da. Und das ist ja das Schlimme. Wieso geht das da? Wieso geht das nicht? Und wenn du das eine siehst und das andere auch, dann kommst du halt manchmal zu dem Schluss, dass du sagst, ich verstehe es nicht. Wir müssen noch Manuel Ahlberg einmal zu Worte kommen lassen, denn den habe ich auch mal gefragt, wie er denn eigentlich mit seiner, und wir haben sehr viel in der Vorbereitung über ihn und auch mit ihm gesprochen in diesem Podcast.
Erste Gast in
der, richtig, in der neuen, wie er denn eigentlich so Staffel zufrieden quasi ist mit seiner Saison, und da ist er auch sehr, sehr kritisch. Hören wir mal rein.
Ich würde sagen, es ist auf jeden Fall ein anderer Umgang, beziehungsweise ein andere Umstände jetzt nach der Preseason. Ich hatte an sich keine hohen Erwartungen. Ich war für alles dankbar, was ich bekomme. Von daher ein paar Chancen in der dritten Reihe. Nicht unbedingt genutzt, würde ich sagen, aber auch jetzt kein Schuss in den Ofen gewesen. Von daher, ja, ich denke, es gibt auch bei mir einige Sachen, an denen ich arbeiten kann. Körperspiel, ein paar Entscheidungen, offensiv vielleicht ein bisschen kreativer zu sein. Jetzt gerade mit dem Punkt jetzt im letzten Spiel habe ich ein gutes Gefühl jetzt mitgenommen in die Pause, und da kann ich anknüpfen. Von daher bin ich ganz glücklich eigentlich.
Wünsche mir eben, dass es so bleibt.
Ja, ganz also für den hat es mich bleibt. Also super so sympathischer Kerl, für den hat es mich wirklich gefreut, dass er den Assist, auch ein, finde ich sagen, durchaus stabiler Pass da einmal quer durch den Slot an zwei Mann plus Deuter vorbei, den Truki dann wahrscheinlich auch an nicht vielen Abenden genau dahin legt, aber an dem Abend legt er dann eben dahin, weil das grundsätzlich
kann man mal
Tank
machen,
hat. Ja. Auch nach dem Solo, wo dann ja auch da oben steht und ich denke, ach du Scheiße. Ne? Aber es ist Manu, der rackert sich mega den Arsch ab. Und
ist wenn wir über wie wünscht sie dir einen Spieler reden, dann ist es genau das.
Also vom von der Einstellung her, vom Mindset her, auch wie gesagt von der Art her, der bringt so unglaublich viel Positives immer mit. Der grinst immer. Also ich habe wenig Spieler, die überzählig waren, was er ja auch schon ein, zwei Mal jetzt war in dieser Saison, kommen dir jetzt rund ums Heimspiel entgegen und grinsen dich an. Ja, die sagen dann freundlich Hallo und merkst aber schon, ja gut, so richtig zufrieden mit der Gesamtsituation sind die gerade nicht. Ist er auch nicht. Aber er grinst sich halt trotzdem an und quatscht mit dir, und als Typ unglaublich wertvoll. Er ist sauschnell, kann vielleicht natürlich noch an seinem Abschluss arbeiten, aber man darf auch nicht vergessen, der ist Anfang 20 auch immer noch, glaube ich, per Definition. Zumindest noch keiner von den alten Hasen. Der kann sich auch noch entwickeln und wird das hoffentlich auch tun.
Für Taro Jentsch ist das bislang auch keine ganz einfache Saison. Ich sehe den in manchen Momenten glänzen, aber so was das Scoring-Konto anbelangt, da ist noch nicht so viel drauf. Auch den haben wir mal gefragt, wie gesagt, nach dem Spiel gegen Köln am Sonntag, wie er dann die bisherige Saison so erlebt hat.
Ich glaube, wir haben gute Spiele und schlechte Spiele gezeigt. Ich glaube, das Ziel ist jetzt in der Pause vielleicht ein bisschen wegzukommen vom Eishockey. Nochmal drüber nachdenken, wie wir gespielt haben. Ich glaube, dass das Spiel heute gezeigt hat, wie viel Einsatz und Leidenschaft wir zeigen können auf dem Eis und wir auch jeden schlagen können. Ich meine, Köln ist ein starkes Team. Wir müssen einfach, glaube ich, die Spiele, die wir schlecht spielen, einfach verbessern. Wenn man sieht, wie wir spielen und was wir können, sieht man, dass wir sehr gut dabei sind.
Ja, hat er recht. Hat er auf den Punkt gebracht. Alles Kopfsache. Ist trotzdem die Frage, was sich da abspielt, insbesondere auch aufgrund, und das muss man ja sagen, wenn wir die bisherigen Spiele angucken, oftmals Probleme im letzten Drittel bei den Roosters. Da hat er eine Antwort dazu.
Kopfsache ist immer so ein Ding. Ich glaube, dass wir manchmal einfach, wie letztes Jahr auch, im letzten Drittel immer paniken. Wir sind da einfach zu nervös, glaube ich. Dann denken wir, oh scheiße, jetzt kriegen wir wieder die Tore. Ich glaube, heute haben wir es super gemacht. Jeder hat sich reingeworfen. Heute wollten wir es unbedingt. Ich glaube, das hat man auch gesehen, und so müssen wir halt jedes Spiel spielen und nicht nur eins oder zwei oder drei, die wir jetzt haben.
Also er hat nicht von Paddington im Bär gesprochen, sondern vom Paniken. Ich musste auch zweimal drüber hören. Also nicht Paddington, sondern Paniken, wie er so schön sagte. Ja, und das stimmt auch. Die Frage ist halt, warum das passiert. Ist es halt mehr Erfolg, der den Panikmodus ausschaltet, oder ist die Mannschaft halt eben nicht so gefestigt, wie man sich das wünscht?
Ich glaube, und das ist gar nicht mal so kritisch, wie es sich jetzt auf den ersten Blick, was sagt man jetzt, im ersten Moment anhört.
Ja.
Ich glaube, letzteres, die Mannschaft ist nicht so gefestigt. Dann wären wir wieder bei dem Thema Pushes, die natürlich zum Ende einer Partie nochmal ganz besonders gesetzt werden, wenn ein Team den Torhüter rausnimmt, wenn ein Team quasi mit dem Mute der Verzweiflung anrennt, nochmal feuert aus allen Rohren und so weiter und so fort. Und ich behaupte mal, es gab am Sonntag keinen in der Halle, der sich nach dem Kölner 3-2 gedacht hat, ach du Scheiße, jetzt nicht schon wieder. Die Frage ist, also du darfst dir diesen Gedanken nicht verbieten, weil er ist ja einfach da und ich verstehe ja auch, wird ja immer wieder danach gefragt, das macht insgesamt dann natürlich auch nicht besser, aber ist ja logisch, dass danach gefragt wird, dass drüber gesprochen wird, sondern du musst einfach gucken, okay, wie gehe ich jetzt damit um? Und das ist, glaube ich, insgesamt ein sehr, sehr gutes Zeichen, wenn du sagst, wir haben das schon draus gelernt. Und du stehst einfach, du schmeißt dich dann nochmal extra und das war wirklich... Auch da hätte noch mal einer durchrutschen können. Natürlich, das ist dann wieder das Ding. Wir waren noch nie in der Situation, glaube ich, 3 Minuten vor Schluss 2 Tore Vorsprung zu haben. Cleverer Stadtzug auch meiner Meinung nach von Köln, sehr früh den Torhüter rauszunehmen, schon 3,5, 4 Minuten vor Schluss oder so.
Was haben sie von Uwe Krupp noch behalten?
Ja, das, was in dem Moment ein Schachzug ist, weil da die Mannschaft vielleicht noch nicht so prepared ist. Und dann fällt ja auch das Tor. Und da hast du dann aber gedacht, gut, jetzt sind wir wieder in der gleichen Situation wie sonst und das ist dann wiederum auch ein Schritt nach vorne, der natürlich dann auch begünstigt von der Heimatmosphäre, dir dann auch nochmal das eine Stückchen leichter fällt, aber insgesamt natürlich dann sehr, sehr verdiente 3 Punkte und er sagt's ja, du musst halt jetzt zusehen, dass wir genau das mitnehmen und häufiger so machen, weil im Tank haben sie es auf jeden Fall.
Eisbären auf 1, Ingolstadt 2, Bremerhaven 3, Red Bull München 4,
Mannheim 5, so ungefähr zu erwarten.
Köln 6, Straubing 7, die sind auch wieder dahin gekommen. Frankfurt 8. Ja, und dann Nürnberg, Schwenningen, Wolfsburg, Augsburg, der IEC und die DEG. Das ist im Moment die Tabelle der deutschen Eishockeyliga. Entspricht tatsächlich auch der Realität. Nürnberg wundert mich ein bisschen. Da muss
sehr
man
starke,
ehrlich sagen.
Sehr starke Verpflichtung, muss man sagen. Also auf dem Importsektor sind da 2, 3 Jungs dabei, die richtig performen.
7 Punkte mehr muss man mit einem Ausrufezeichen und einem Glückwunsch versehen.
Brutale Torhüterleistung in den letzten Spielen.
Brachen aber immer wieder ein in den letzten Jahren. Mal gucken, was da passiert. Schwenningen läuft daheim einfach nicht. Also auch wenn du gegen die Roosters gewinnst, diese Mannschaft lebt unglaublich von ihrer Heimstärke. Wolfsburg kann ich überhaupt nicht sagen, habe ich nur das eine Spiel gesehen, weiß ich gar nichts.
Aber zu Schwenningen noch einmal, die haben ja jetzt in Berlin das Ding hinten raus noch gedreht, also da ist auf jeden Fall mal ordentlich Moral und Biss in der Truppe, auch mit den ganzen Overtimes und so.
Das wollen wir nicht abstreiten, also, aber es geht nur darum, dass du es bislang nicht aufs Eis gebracht hast, vor allen Dingen zu Hause, weil wenn du letztes Jahr guckst,
spielerisch gebe ich dir recht, wenn man sich das so anguckt, ja, da haben sie auch, ich glaube aber auch, dass das vielleicht so ein bisschen entschlüsselt ist, dass man sich dann auch nochmal was Neues einfallen lassen muss. Es ist immer diese, da sind wir auch wieder bei Pushes. Ich find das halt ein sehr, sehr gutes Wording an der Stelle. Es ist, du musst immer dich einstellen, was macht der Gegner, was mache ich dann wieder, wie gehe ich damit um, wie bin ich da bereit und so weiter und so fort. Das gilt natürlich auch für Schwenningen, wobei ich glaube schon, dass die wirklich auch aus dem letzten Jahr sich noch ordentlich Grit, sagt man. Ich weiß nicht, was das auf Deutsch heißt, aber also so ein bisschen dieses eklige, nervige bewahrt haben und da sind Jungs dabei, die können richtig gut Eishockey spielen. Also schon wirklich eine sehr, sehr gute Mannschaft, die letztes Jahr auch nicht ganz unverdient so weit gekommen ist, wie sie gekommen ist. Insofern stehen die da schon zurecht tatsächlich auch.
Ja, wir schauen mal. So, jetzt haben wir eigentlich genug über den Sport geredet. Ich habe gehört, es gibt am Freitag eine ganz wichtige Pressekonferenz hier im Hause.
Ohne meine Beteiligung. Eine wichtige Pressekonferenz.
Also ich weiß, dass du im Zweifel bist, das kann ich mir vorstellen.
Das kann ich mir vorstellen. Auch keine Trainer da.
Also du wirst auf jeden Fall keine Trainer entlassen müssen. Das ist Fakt. Und sie hat auch, glaube ich, nichts mit Sport zu tun in erster Linie.
Wollte ich sagen, also jetzt hast du mich gerade wirklich auf dem falschen Fuß erwischt, weil das wird nicht passieren, nein. Freitag
noch nicht Freitag.
Gott sei Dank.
Aber du weißt schon, dass über die Eissporthalle geredet wird.
Es wird doch dauerhaft über die Eissporthalle geredet. Aber ja, am Freitag auch.
Hast du die Lösung?
Klar, mich fragt nur keiner.
Gut. Also das für euch mal zum Wissen. Es gibt seit dieser Woche einen Antrag der Bündnisgrünen und der Iserlohner aus Iserlohn. Die wollen eine Projektgruppe gründen und mal über die Zukunft der Eissporthalle reden. Das bedeutet wiederum auch, dass man nicht unbedingt weiß, ob die eine Zukunft hat oder ob man tatsächlich in 10 Jahren einfach irgendwo an anderer Stelle eine andere Halle benötigen muss. Aber man würde sich gerne mal mit dem Thema beschäftigen.
Das ist erstmal löblich. Das ist meine persönliche, also persönliche, nicht fachlich fundierte Meinung.
Ich habe mich gewundert, ehrlicherweise, aber das ist dann wieder viel, wahrscheinlich viel zu viel Politik. Wir haben ja heute schon einmal über Politik gesprochen, dass heute nicht der beste Tag ist.
Gott bewahre.
Ja, nämlich, dass die CDU plötzlich nicht mehr dabei ist bei diesem Antrag.
Ey, ohne Spaß, da bin ich raus und da bin ich auch, also.
Naja, man muss natürlich ehrlich,
aber ist ein Feld, weiß ich nicht.
Ist wahrscheinlich auch cleverer. Naja, also um rein journalistisch darüber zu berichten, verwunderlich ist das schon, weil die CDU war eigentlich eine dieser drei ursprünglich mal treibenden Kräfte, die dieses Thema wieder aufs Tableau hieven wollten. Ich habe dann gestern mit dem Fraktionsvorsitzenden, mit Fabian Tigges mal gesprochen, der sagt, erstmal geht's gar nicht drum, ob wir dabei sind oder nicht, im Punkto auf, lehnen wir das ab oder stimmen wir dem zu. Aber
das hört sich schon sehr politisch verklausuliert an.
Naja, im Kern bedeutet das, glaube ich, dass er sagen will, man muss mal darüber reden. Er glaubt aber, glaube ich, auch, dass so ein bisschen Verantwortung bei euch hier verortet werden muss. Und deshalb haben wir heute unseren Gesprächspartner eingeladen.
Also erstmal hört sich das nach einem sehr klugen Mann an, wenn er das so sagt, weil das ist so. Macht schon durchaus Sinn, wenn wir über unsere...
Ist auf jeden Fall ein netter Kerl. Ich kenne ihn ja auch schon ein paar Jahre. Also aus anderem. Er hat ja mal bei uns, der hat auch Eishockey kommentiert, der Kollege Tigges.
Ja, siehst du. Und dann kann man es weit bringen, oder?
Ich weiß nicht, das muss ja jeder selber entscheiden. Auf jeden Fall hat er immer Bock auf Lokalpolitik und ist eigentlich Roosters-affin. Deshalb war ich so überrascht, dass die CDU dann nicht mehr dabei war bei dem Antrag.
Ich glaube, so richtig schwarz oder weiß gibt es da alles nicht. Es kostet alles einen Haufen Geld, das ist uns auch klar. Ich persönlich bin der Meinung, dass man das Ding hier so lange nutzen sollte, wie es geht. Aber irgendwann bist du da auch an deiner Grenze. Das ist natürlich auch klar, wenn man mal in die SAP-Gardens und Uber-Arenen dieser Welt guckt. Das ist dann schon nochmal ganz was anderes.
Also, mach the Seiler See besser. Make the Seiler See better.
Make the Seiler See
great again.
Great again, ja, ja.
Und deshalb haben wir heute mal gesagt, wir reden, nachdem wir schon über den Sport geredet haben, über Geld. Und der es eintreibt, unter anderem am Seiler See, ist Frank Richter.
Du Tag, Frank.
Hallo, Frank. Hallo.
Du zeichnest hier völlig falsche Bilder.
Was denn?
Ja.
Inkassorichter.
Inkassorichter. Hast du eine Truppe, die, wenn säumige Bezahler vielleicht nicht funktionieren, du mal eintreibst?
Wir haben einen hervorragenden Rechtsanwalt hier im Haus. Der nimmt sich dieser Sachen dann persönlich an, wenn das nicht funktioniert.
Ah, okay.
Und kann aber sagen.
Und 25 fitte Jungs, die wir auch noch schicken können, ne?
Ja.
Es gibt da eine sehr hohe Sponsorenloyalität und die Leute zahlen in der Regel ihre Rechnung auch sehr zeitnah. Und darüber freuen wir uns. Und auch, dass die Sponsoren so lange bei uns sind immer.
Du hast gerade unser wahnsinnig intensives Gespräch verfolgt über dieses Pressegespräch, was am Freitag hier stattfinden soll. Also Politik wird gemacht. Wie stehen denn die Roosters eigentlich aktuell zu diesem Thema? Neue Halle versus alte Halle. Oder, ich sag's plump, irgendwann kommst du mal morgens hier rein, dann hast du ein Ammoniak-Leck und ein Problem.
Das ist korrekt. Ich spreche jetzt mal mit über meine Meinung und nicht über die Roosters-Meinung. Die gute, altehrwürdige Balvazin-Arena, die wir alle mögen, insbesondere wenn die so emotional und stimmungsvoll ist, wie sie am vergangenen Sonntag war, haben wir da alle Spaß mit. Auf der anderen Seite ist es auch eine ständige Stresssituation, weil die Halle, 60 Jahre alt, zwingt uns dazu, regelmäßig zu improvisieren, weil irgendwo wieder was ausfällt. Auch gibt es natürlich wirtschaftliche Zwänge, die wirtschaftlichen Zwänge. Wenn wir sehen, dass in der letzten Saison 7.300 Zuschauer im Schnitt ein Eishockeyspiel gesehen haben, ist bei den Roosters bei 4.967 der Deckel drauf. Das heißt, bei jedem Spiel, theoretisch, haben wir ein Delta von 2.500 Zuschauern. 2.500 Zuschauer heißt Eintrittsgelder, aber auch Gastronomieeinnahmen. Und die fehlen uns. Und wenn wir in dieser Liga langfristig mithalten wollen, dann brauchen wir auch diese finanziellen Mittel.
Gut, jetzt gibt's ja auch Gedanken. Und du bist, das darf man ja sagen, für Marketing in diesem Hause verantwortlich, in deiner ureigenen Profession. Aber natürlich auch regelmäßig im Gespräch mit Wolfgang Brück und Bernd Schutzeigel über die politischen Dinge, die diese GmbH im Prinzip treiben. Da war mir jetzt zu wenig Substanz drin. Im Hinblick auf, braucht's eine neue Halle schnell? Könnt ihr im Moment etwas dazu beitragen, dieses Gespräch aufzunehmen? Oder ist dieser Faden einfach noch zu kurz, um da tatsächlich etwas zu tun? Ja, auch, das muss man für all diejenigen erklären, die sich vielleicht nicht so mit Politik einerseits auskennen oder mit den Stadtfinanzen in Iserlohn. Nächstes Jahr sind Kommunalwahlen. Da nimmt man ja solche Themen immer mal gerne auf. Andererseits ist es aber auch so, dass die Stadt Iserlohn mittlerweile finanziell in riesigen problematischen Fahrwassern schwimmt, sodass eine Gesamtfinanzierung, das kann man jetzt schon mal ausschließen, sowieso nie zum Thema geworden wäre. Aber was ist der politische Anker und der Faden, an dem die Iserlohn Roosters ganz offiziell ziehen?
Die Iserlohn Roosters sind relevant für die Region, insbesondere natürlich auch für Iserlohn. Aber wenn wir sehen, ich finde, kann man ganz einfach deutlich machen, wenn wir sehen, wie viele Fans auch unterwegs sind für die Iserlohn Roosters, auch auswärts, wenn wir sehen, dass in Düsseldorf 1000 Fans waren, es wäre ein Sonderzug jetzt, die Fanbeauftragten, die sehr engagiert sind, einen Sonderzug organisieren, wo sie sagen, wir haben 800 Plätze und es gibt 1500 Bewerbungen darauf, dann zeigt es, dass die Roosters hier in der Region, in der Gesellschaft tief verankert sind. Dazu kommt jetzt wieder mein Lieblingsaspekt, der wirtschaftliche Aspekt. Und der wirtschaftliche Aspekt sagt auch, dass die Roosters hier eine Wertschöpfung betreiben. Jedes Sportereignis oder Großereignis schafft letzten Endes einen Mehrwert für die Region und für die Wirtschaft. Wir haben hier zahlreiche, erstmal die Angestellten der Roosters natürlich, aber dazu kommen natürlich auch zahlreiche Zulieferer, Dienstleister, die am Ende des Tages hier auch alle ihre Umsätze machen an den Spieltagen.
Und damit im Idealfall natürlich auch Steuern bezahlen. Du hast natürlich gerade auch Gewerbesteuer. Also ich sag mal, die Roosters in den letzten zwei Jahren werden nicht so viel Gewerbesteuer bezahlt haben, würde ich tippen, so wie ich gehört habe. Zahlt man ja nur, wenn man Gewinne macht. Vielleicht auch in den letzten 30 nicht so viel, das weiß man nicht.
Wollte ich sagen, das haben wir hast du im professionellen Eishockey, glaube ich, nicht exklusiv.
Nein, das wollte ich auch gar nicht sagen. Du hast natürlich gerade Situationen beschrieben, die sozusagen den anderen von der Sauerländer Seite erstmal Geld ins Haus spülen. Das ist natürlich aber auch eine Gegenliebe. Das heißt, wenn die Straubinger mal kommen oder was auch immer, profitiert natürlich letztlich auch die Waldstadt. Du hast immer noch nicht so richtig drauf geantwortet. Seid ihr beteiligt im Moment an den Diskussionen um eine neue Halle oder lasst ihr das im Moment langsam angehen? Ich bohre einfach nochmal ein bisschen.
Ja, wir müssen uns ja um das Thema kümmern. Ja. Wenn wir sagen, wir hatten eine Sponsorenveranstaltung im Mai, da hat Christian Kismar gesagt, unser
Leiter Sportbüro,
der gesagt hat, eine neue Eissporthalle braucht mindestens 5 Jahre Planungshorizont. Und es ist ja für uns alternativlos, wenn wir in der DEL spielen, dass wir irgendwann eine neue Spielstätte brauchen. Irgendwann reicht die Spielstätte ja nicht mehr. Also beschäftigen wir uns damit. Ja. Es muss aber nicht unbedingt direkt in die Öffentlichkeit getragen werden, solange noch nichts spruchfest ist.
Und Frank hat das ja auch gerade gesagt, du hast es auch angedeutet, eigentlich will man so lange wie möglich hier im Schmuckkästchen spielen, ne? Das eigentlich keins ist, aber zumindest Charakter aufweist. Charakterkästchen gibt's nicht, ne?
Ich so, Schmuckkästchen ist ein dehnbarer Begriff. Ich habe am Sonntag, ich weiß auch nicht warum, nach dem ersten Tor überhaupt nicht emotional reagiert, sondern dann, wenn man dann mal den Blick schweifen lässt und das einmal kurz so eine außerkörperliche Erfahrung war das quasi, wenn man das einmal auf sich wirken lässt, was, nein, aber wenn man das dann einmal auf sich wirken lässt, was da nach 75 Sekunden, wenn du so das 1-0 gegen Köln machst, was da los ist, dann fehlt mir nach wie vor ein Eindruck aus irgendeiner anderen Spielstätte, wo ich sage, jo, das finde ich genauso cool. Also das zu erhalten ist sicherlich auch eine riesige Maxime. Und am Ende des Tages muss man natürlich auch sicherlich mal abwägen. Ja, Frank kommt natürlich immer eher von der wirtschaftlichen Seite. Das ist auch klar, weil er an den Zahlen natürlich auch gemessen wird, beziehungsweise damit auch hantieren muss. Meine Wenigkeit kommt viel über die Emotionalität, die sowas natürlich auch sowas zur Folge hat. Und ja, ich glaube, und das ist, um das Thema dann vielleicht auch zum Abschluss zu bringen, weil du ja merkst, dass wir beide jetzt nicht so die riesigen Ausführungen dazu machen können, vielleicht auch, gibt's, glaube ich, da jetzt nicht den einen Weg, den man gerade gehen kann und soll. Und ja, auch da zu sagen, hey Leute, wir brauchen jetzt unbedingt eine neue Halle, ist wahrscheinlich auch nicht die richtige Herangehensweise, da den entsprechenden Druck auszuüben, aufgrund der Gesamtkonstellation, die du ja auch gerade so wunderbar beschrieben hast.
Also ich hatte auch mal eine außerkörperliche Erfahrung, die einzige übrigens, vergleichbar mit dem, was du so erlebt hast, einem 1-0 nach 75 Sekunden. Bremerhaven Playoffs, 1-0 Nürnberg Pre-Playoffs, also das war das Duell Bremerhaven gegen Nürnberg, da schossen sie es 1-0, das war am Ende in der Overtime der entscheidende Treffer. Und da hatte ich auch mal so ein Gefühl, dass so ein Dach abheben kann.
Ja, und das aber war
gestern. Man hat sie nicht so oft.
Das war aber am Sonntag definitiv der Fall. Du siehst dann auch, jeder hat einen Schal dabei, hat damit gewedelt und so. Es ist schon hier stimmungstechnisch ist schon diese Saison außergewöhnlich, muss ich sagen. Jetzt habe ich natürlich auch einige extrem beschissene Jahre hinter mir Richtung Corona und so, was das angeht, aber ich kann mir ungefähr vorstellen, was die Leute meinen, wenn sie von früher sprechen und dass man diesen Spirit so ein bisschen wieder zurückholen will.
Wir haben Frank Richter tatsächlich wegen der Wirtschaftlichkeit der Iserlohn Roosters mal eingeladen und versuchen da einfach mal für den Mann, der sich um Marketing und damit auch die Vermarktung dieses Hauses, also auch die Sponsorensuche kümmert, mal so ein bisschen einen Blick hinter die Kulissen zu werfen. Wolfgang Brück sagt ja immer, wir müssen sehr vorsichtig sein mit der wirtschaftlichen Situation, dieser Club. Der muss mehr. Wie stellt sich denn aus deiner Sicht, Frank, die allgemeine Situation der Roosters in dieser Saison bislang dar?
Er lacht.
Ich lache, ja genau. Wir haben es ja geschafft, wenn wir über die ersten 7 Heimspieltage zum Beispiel reden, dass wir einen Zuschauerschnitt hatten von 4.750 Leuten. Da sagen wir haben die Euphorie, die wir am Ende der letzten Saison mit dem Spiel auf dem Eis erzielt haben, dass wir die gut verlängert haben in die neue Saison. Wir freuen uns über die vielen Zuschauer und wenn wir so viele Zuschauer haben, hebt das gleichzeitig auch alle anderen Einnahmen. Das heißt, wir haben natürlich gute Einnahmen im Ticketing, wir haben dann gute Einnahmen in der Gastro und wir haben gute Einnahmen im Merchandise. Das muss natürlich der Weg sein. Die Idee muss immer sein, unsere Umsätze weiter zu optimieren. Und da sind wir dran. Wir wollen ja am Ende des Tages auch aufschließen vielleicht zu anderen Clubs, weil im Moment muss man fairerweise auch sagen, und das ist, glaube ich, auch kein Geheimnis, sind wir wirtschaftlich im unteren Drittel der Tabelle. Aber gerne würden wir uns natürlich da mal rausarbeiten. Und das, die Wahrscheinlichkeit ist nur am Ende des Tages im Sport, mehr Geld erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass du erfolgreich bist.
Da muss man auch mal erklären, ihr wisst verbrieft, dass ihr im unteren Teil der Tabelle unterwegs seid. Warum denn eigentlich? Weil die DEL, und vielleicht kannst du das mal so ein bisschen erläutern, welche Datenmaterialien ihr eigentlich über die Liga zur Verfügung stellt, euch sehr, sehr viel Informationen eigentlich gibt über den Status quo jedes einzelnen Clubs? Oder ist es doch eigentlich weniger, als man vermuten sollte?
Naja, die Liga arbeitet, und das haben wir jetzt auch am Sonntag, finde ich, sehr schön gesehen, mit der 50 Jahre Deutsche Krebshilfe. Die Liga arbeitet schon sehr eng zusammen. Das heißt, wir helfen uns gegenseitig natürlich mit Informationen, wo stehen wir? Und das hilft uns auch bei der Ausrichtung unserer eigenen Unternehmung hier. Weil wir reden ja am Ende des Tages über den Club, aber das ist mittlerweile ja auch eine Unternehmung. Ja.
Aber kriegst du Daten über den Status quo? Habt ihr einen guten Blick auf die Konkurrenz? Ja. Welche, also nicht, dass ich die Zahlen wissen will, weil du gibst sie mir sowieso nicht, aber welche Informationen über den Status quo habt ihr Kenntnis, was München tatsächlich an Etat habt oder wie muss man sich das vorstellen?
Das sind anonymisierte Daten. Ja. Das heißt, ich kann nicht sehen, welche Zahlen die anderen Vereine erzielen, aber ich weiß, wo ich im Ranking ungefähr liege.
Okay.
Und das erfolgt halt über den Austausch mit der Liga, dass wir sehen, okay, wir bewegen uns alle in einem bestimmten Umfeld, wo stehen wir da gerade?
Weil das ja auch mal interessant dafür ist, um mal zu verstehen, wenn Wolfgang Brück eine Einschätzung im Rahmen eines Pressegesprächs macht, woher ihr diese Daten eigentlich habt. Jetzt schaue ich mal in die Halle aktuell. Da sehe ich, dass es da 2 neue Werbebanden LED gibt. Das sieht der Stehplatzbesucher nicht so gut wie der Sitzplatzbesucher, der auf der Längsseite irgendwo in den Blöcken C oder D sitzt. Das ist mal das eine. Aber ansonsten ist alles voll. Hast du eigentlich noch Entwicklungsmöglichkeit im Hinblick auf die Vermarktung des Clubs?
Ja, guter Aspekt. Die analogen Werbeflächen, die wir in der Halle hier alle haben, die sind so gut wie ausvermarktet, was grundsätzlich schon mal ein positives Zeichen ist. Ja, also ich sage immer gerne, es gibt hier so ein Bündnis der Wirtschaft und wir haben viele Unternehmer, die hier in der Region auch wichtig sind, die sind bei uns an Bord, die sehen wir in den VIP-Räumen, die sehen wir aber auch auf unseren Werbeflächen. Was wir immer wieder machen und was uns auch gelingt, wir schaffen neue Konzepte. Wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, ein neues Konzept war unter anderem der Kids Club, den wir auch geschaffen haben, wo wir zum Beispiel einen Werbepartner mit reingenommen haben, die Firma Medice, die sich sehr engagiert für die gesamte Familie, die Gesundheit für die Familie abbilden will und unterstützen will, die hat sich zum Beispiel bei uns im Kids Club engagiert. Ja. Und so versuchen wir dann immer, genauso wie ein anderes Beispiel vielleicht auch unser wechselndes Brustsponsoring ist, wo der ein oder andere sich schon mal über unsere Sondertrikots aufregt, aber es hat ja immer einen Sinn. Einmal geht es vielleicht um die Vermarktung, zum anderen geht es zum Beispiel aber auch, wir machen den Schützenfestspieltag ja jetzt seit, glaube ich, 3 Jahren. wir machen den Schützenfest-Spieltag mit Krombacher zusammen, weil es einfach auch hier Tradition in der Region ist, ja, und versuchen immer wieder neue Leute auch so auf diesem Weg mit in die Eishalle zu bekommen und denen zu zeigen, wie viel wert und wie attraktiv hier Eishockey in Iserlohn ist.
Man vergisst ja immer, wie lange bist du jetzt an Bord?
4,5 Jahre.
4,5 Jahre. In der Zeit oder vor dieser Zeit, kann man ja auch sehr offen, sehr ehrlich sagen, waren es maßgeblich Wolfgang Brück und Bernd Schutzeigel, die sich in dem Thema Sponsorensuche getrieben haben. Es war immer eigentlich angedeutet, dass zusätzliche Manpower dringend nötig ist, um eine Pflege kontinuierlich zu betreiben, aber auch immer wieder neu anzusprechen. Das hat man sozusagen mit deiner Einstellung geschafft. Um wie viel ist seitdem prozentual der Anteil an der Werbung gestiegen? Also auch, um mal deutlich zu machen, wie wichtig Manpower ist, die man aber auch immer, das darf man ja auch auf einem anderen Weg nicht vergessen, bezahlen muss. Auch wenn die Geschäftsstelle natürlich in den letzten Jahren gewachsen ist. Kannst du ungefähr sagen, wie viele Prozent ihr in der Vermarktung draufgelegt habt seitdem?
Ich kann das sogar ganz genau sagen. Ich will das nur nicht sagen, aber ich sag mal, wir haben es schon geschafft. Ich habe das übernommen nach der Saison 2019-20 und in dieser Saison gab es eine Menge Kündigungen am Ende der Saison. Das sah nicht gut aus.
1920, da erinnern wir uns leider alle an eine ganz schwierige Zeit auf der Welt.
Ja, genau.
Corona war da.
Ja, mein Stand war zu dem Zeitpunkt oder auf meinem Schreibtisch lagen dann erstmal 35 bis 40 Kündigungen. Das war also erstmal, ja, das war keine schöne Vorlage, aber da haben wir uns dann durchgearbeitet, also ich mit Bernd und Wolfgang zusammen. Es war ein hartes Stück Arbeit und wir haben es geschafft, viele von den Sponsoren zu dem Zeitpunkt zurückzuholen dann. Und ja, im Laufe der Jahre jetzt, wo ich es auch mache und wirklich, es ist Bernd Schutzeigel hat auch eine extreme Arbeitsbelastung hier. Wir reden über Bilanzierung, Lizenzierung, mittlerweile ist so ein Spielbetrieb, ja, da hängen eine Menge Sachen einfach dran. Und folglich habe ich mich dann dedicated sozusagen damit auseinandergesetzt. Ich habe eine Auszubildende eingestellt, die ja vorher mit mir zusammengearbeitet hat. Und wir haben es geschafft, jedes Jahr 15 bis 20 neue Partner dazu zu holen. Und ich würde sagen, von dem absoluten Tiefpunkt 2019-20, um mal eine Größenordnung zu nennen, mit den Kündigungen damals alle rausgerechnet, haben wir das, den Sponsoring-Etat verdoppelt, würde ich sagen. Seitdem, ja.
Ohne zu heulen, weil das wollen wir ja nicht tun. Ist die Entwicklung ja A, nicht selbstverständlich, aber B, auch wie schwierig in einer Region, wo du zwar viele, das muss man ja immer wieder sagen für Südwestfalen, wo du natürlich viele Industrieunternehmen hast, die aber gar nicht an den Endverkauf, an den Endkunden verkaufen, sondern die im Prinzip als Zulieferer unterwegs sind. Da gibt's ja ganz wenig Banken und es gibt auch keinen Mediamarkt, der wie in Ingolstadt sozusagen zu Hause ist und die Kundschaft in Deutschland vertreibt. Was ist dein hauptsächliches Argument, wenn du nach außen gehst, um einem möglichen Partner zu sagen, das ist genau die richtige Fläche, auch wenn du die, die da sind, vielleicht nicht als Kunden direkt erreichst?
Ja, guter Einwand. Wir haben ja sehr viel Metall- und Elektroindustrie in der Region. Und da geht es natürlich darum, nicht, dass, wenn wir jetzt unseren Podcast-Sponsor Risse und Wilke zum Beispiel nehmen, der wird dadurch keine Tonne Bandstahl mehr verkaufen. Aber dem geht es vielleicht darum dann, einfach eine Bekanntheit seiner Unternehmung zu erzielen. So im Zweifelsfall, wenn er neue Mitarbeiter braucht oder Auszubildende braucht, niemand geht zu einem Unbekannten, ist es natürlich schön, wenn man die Fläche schon mal irgendwo gesehen hat oder den Namen zumindest irgendwo gesehen hat. Und was wir ja versuchen, und da ist Felix ja auch immer maßgeblich mit beteiligt in der Kommunikation, versuchen integrative Konzepte zu schaffen, sodass der Sponsor im Grunde genommen uns durch die ganze Saison begleitet und immer wieder in der Wahrnehmung unserer Fan-Community, die ja auch stark wachsend ist, immer wieder stattfindet. Und so am Ende des Tages versucht dann auch der Unternehmer noch zusätzlich vielleicht seine Mitarbeiter hier in die Halle zu bekommen und denen im Grunde genommen auch eine Motivation zu geben, zu sehen, hier findet Leistungssport statt, der kann nur stattfinden, wenn alle an einem Strang ziehen und wenn alle das Maximale geben und vielleicht kann man sich das auch auf den Arbeitsalltag so in gewisser Weise ja, ableiten, dann auch für die Unternehmung. Ja.
Ist es mit den Jahren einfacher geworden, Felix, dafür zu sorgen, dass auch Sponsorenmeldungen regelmäßig positiv wahrgenommen werden oder hängt das immer auch von der sportlichen Situation ab?
Tatsächlich, also ja, es ist einfacher geworden, was glaube ich aber auch daran liegt, dass wir genau das, was Frank sagt, nämlich diese Individualität da schon anstreben und wir haben lange Zeit auch immer geguckt, kann man das jetzt machen, läuft gerade nicht so, natürlich, also in meiner sportlichen Kommunikation, also im Daily Business, sage ich jetzt mal, ist es immer ein Thema, wie es sportlich gerade läuft, das weiß ja auch keiner besser als wir beiden wahrscheinlich jetzt hier mit diesem Podcast, wenn man überlegt, wie unaktuell teilweise die Folge von vor einer Woche dann schon ist, wie schnell das geht. Aber es ist schon so, dass es auch, und ich glaube, da hat tatsächlich dann auch diese Corona-Zeit, wo dann viel auch über digitale Medien lief, viel digitale Kommunikation und sowas war, haben die Leute schon auch gelernt, das zu trennen tatsächlich. Und erstmal ist es ja immer eine positive Nachricht, wenn einer sagt, hey, das ist eine coole Unternehmung, die unterstütze ich. Und wir haben tatsächlich, korrigiere mich Frank, bisher nicht einmal in irgendeinem Zusammenhang eine schlechte Erfahrung gemacht, damit zu sagen, dass wir so ein Engagement dann auch nach außen getragen haben, weil das natürlich dann auch auf das einzahlt, was Frank gerade sagt, Bekanntheit, auch immer Sympathie, muss man sagen, weil ich glaube, niemandem ist bisher vor die Füße gefallen, dass er sich hier engagiert hat bei etwas, das für viele Menschen ein wichtiger Bestandteil ihres Lebens ist.
Wobei das auch interessant ist, weil das kommt oft als Argument. Also gerade in sportlich schlechten Zeiten habe ich das oft genug von Menschen gehört, die gesagt haben, bei so einem Laden würde ich mich niemals engagieren. Wie ist denn da eigentlich dein Gefühl, Frank, gewesen? Weil gerade in den letzten 2 Jahren hast du, ich sag mal, nach außen hin nicht immer nur gute sportliche Momente verkaufen können. Und du hast es gesagt, du hast seit Amtsantritt eigentlich die Zahl der Sponsoren verdoppelt.
Ja, Wolfgang Brück hat damals gesagt, als wir so unser Anstellungsgespräch gemacht haben, hat er zu mir gesagt, Frank, der Job bei den Roosters ist nicht immer einfach, weil da wird es eine Menge Stresssituationen geben, weil wir meistens ja leider in einem unteren Drittel der Tabelle spielen. Und meine Antwort war damals, Wolfgang, ich habe 20 Jahre Börsenhandel gemacht, ich habe in eine Menge Krisen geschaut und ich glaube, ich bin da relativ resilient und das braucht man auch für diesen Job. Ja. Aber eine Anekdote möchte ich kurz sagen, fällt mir gerade dazu ein, als wir damals Balvazin Arena bekannt gegeben haben, dass das Namensrecht verkauft wurde an Balvazin, hat jemand auf Social Media geschrieben, ja und demnächst gibt es auch noch den Lobbesee statt den Salersee. Das fand ich dann schon lustig und in Folge, also ich kann sagen, die meisten Fans von uns haben das akzeptiert, dass das Mittel einfach da sein muss, Sponsoring und Einnahmen, um in der DEL zu spielen. Ich glaube, die Weitsicht haben die meisten. Und wenn der Spagat nicht zu groß ist zwischen Kommerzialisierung und Tradition, funktioniert es auch ganz gut. Also jetzt haben wir zum Beispiel am letzten Sonntag haben wir wieder in blauen Trikots gespielt. Davor hatten wir eine Reihe Sondertrikots, pinke Trikot, grüne Trikots. Und dann weiß ich auch, man darf den Bogen nicht überspannen. Und deswegen war ich jetzt auch froh, dass wir wieder in blau gespielt haben. Und wir werden auch im Dezember überwiegend in blau spielen. Ja.
Mhm. Ja, müssen wir irgendwas wissen? Mir ist das gar nicht aufgefallen.
Müssen wir irgendwas wissen?
Nein.
Doch an das pinke Trikot erinnere ich mich. Da könnte man jetzt sagen, Nachmacher oder super, dass ihr drauf eingestiegen seid in die Zeit. Da gibt's ja auch unterschiedliche Gedanken immer wieder zu. Wie erlebt ihr das eigentlich in der Diskussion gerade mit der Ultragruppierung hier am Seilersee? Also Vermarktung, Vermarktung, Vermarktung. Wir haben gehört, warum das so wichtig ist, warum ihr das gesteigert habt. Ich weiß nicht, ob du dabei sitzt. Du sitzt ja regelmäßig auch in diesen Gesprächen.
Ich glaub,
ist das eigentlich akzeptiert mittlerweile? Also weil in vielen anderen Vereinen ist ja jede Form der Kommerzialisierung schon ein Thema.
Also ich glaube tatsächlich, dass es eher eine Frage für mich ist. Erstmal kann ich für die Gruppierung nicht sprechen, dann müsste man sie wahrscheinlich selber fragen.
Aber du kriegst ja Reaktionen.
Ja, genau. Ich erlebe in den Gesprächen, ob es jetzt mittelbar ist, face-to-face oder über Ecken, über Feedbacks. Wie gesagt, wir haben ja auch schon mal darüber gesprochen, dass wir insgesamt in die Fangemeinde versuchen, einen engeren Draht zu pflegen. Ja, und insgesamt ist es genau das, was Frank gerade sagte. Wir wollen ja, also was wir alle wollen, ist konkurrenzfähig sein und konkurrenzfähig bleiben und da lasse ich mich jetzt auch gerne darauf festnageln, wenn jemand eine andere Idee hat, gerne, aber wenn man hier tagtäglich im professionellen Sport arbeitet, ist das der einzige Weg. Was wir uns natürlich immer fragen müssen, das ist auch ganz, ganz wichtig, am Ende des Tages geht es ja um die, wie sagt man so schön, das wird jetzt gar keiner gerne hören von den Traditionalisten, Marke Iserlohn und Roosters, die ja dann auch letztlich dafür sorgt, dass die Bekanntheit steigt, dass du attraktivere Werbeflächen und so weiter und so fort verkaufen kannst, also letztlich mehr Geld umsetzen kannst. Die definiert sich ja auch ein Stück weit über die Tradition. Ja, das heißt, ich kann ja nicht einfach sagen, okay, super, wir haben Tradition und so weiter und so fort und schmeiß das dann direkt danach durch meine Maßnahmen alles über Bord. Dementsprechend ist es, glaube ich, für uns schon eine Sondersituation, dass man da immer einen Mittelweg finden muss und dabei aber auch immer authentisch bleiben muss. Und das ist in allem, was wir tun, schon immer auch eine relativ hohe, also ich würde auf jeden Fall sagen, überdurchschnittlich hohe Maßgabe. Und ich glaube schon, um auf deine Ausgangsfrage zurückzukommen, dass das auch wahrgenommen und wertgeschätzt wird in den Fangruppierungen.
Ist es eigentlich tatsächlich so, dass es eine Markendefinition Iserlohn Roosters bei euch gibt? Also blieb dir schon die Zeit?
Nee.
Einmal nein.
Zweimal nein. Ich bin auch grundsätzlich, wir haben da ja auch schon mal off the records häufiger schon mal drüber gesprochen. Ich bin grundsätzlich auch kein Fan davon, Dinge draufzuschreiben und dann zu gucken, was man dann mal reintut, sondern viel, viel wichtiger ist eben, was man macht. Und ich gebe dir grundsätzlich vollkommen recht, weil darauf zielt deine Frage ja ab, das Ganze mal entsprechend, ja, ich sag mal, auszuformulieren und sich zu fragen. Auch ein Wolfgang Brück spricht ja gerne mal von Werten des Vereins, die es zweifelsohne gibt, die wir auch im täglichen Arbeiten definitiv alle mit uns und in uns tragen und auch im Umgang miteinander. Das auszuformulieren in Form von, ja, so, das ist der Weg und innerhalb dem bewegen wir uns, macht grundsätzlich sehr, sehr viel Sinn, bin ich vollkommen bei dir. Aber Fakt ist auch, dass man dafür wahrscheinlich auch eine neue Vollzeitstelle hier schaffen könnte.
Ja, also ein paar Leitplanken wären gut, dann fallen die Entscheidungen auch schneller. Ist aber so, dass wir haben unsere Meetings in der Woche, wo wir uns austauschen. Ich habe natürlich stark die kommerzielle Seite immer im Rücken. Auf der anderen Seite sind halt Felix und auch Tim sehr nah bei den Fans und bei den Fanbeauftragten, sodass es da natürlich eine lebhafte Diskussion gibt. In der Regel werden wir uns immer einigen, sagen, aber wir kommen schon mal an Grenzen. Ich versuche natürlich auch Grenzen auszutesten. Das ist ja auch am Ende des Tages mein Job, aber ich bin natürlich auch bereit, die Argumente zu hören, die Felix und Tim mir dann auch bringen.
Ich glaube ja, das ist grundsätzlich, also es ist nie einfach, wenn man sich nicht vorher mal irgendwann hat Gedanken machen können, so etwas tatsächlich zu definieren. Sowas zu definieren ist sowieso immer schwierig. Also was ist die Marke Red Bull München? Was ist die Marke Adler Mannheim? Ich glaube, das ist ja nicht auf einen Satz zu fokussieren.
Gibt es das denn eigentlich?
Ich glaube, das ist Frage. Bei den allerwenigsten, also ich glaube, es gibt in all unseren Gedanken eine Beschreibung, wie jeder mit der Marke Red Bull umgehen würde. Also da hat jeder so sein eigenes Bild, ob das positiv besetzt ist oder ob das negativ besetzt ist, haben wir, glaube ich, an der Diskussion jetzt um Jürgen Klopp wieder erlebt, als er gesagt hat, ich wende mich sozusagen als Berater diesem Universum zu. Da hat es Positives gegeben, einige, die gesagt haben, mega, und die große Masse hat gesagt, wie kann er das tun? Das ist ja immer eine schwierige Situation. Ich glaube, dass es, glaube ich, den allermeisten Sportmarken relativ schwer fällt, ihre eigene Marke zu definieren, wirklich im Detail. Ich denke halt auch immer wieder so an ein Beispiel der FC St. Pauli. Die haben das, glaube ich, relativ gut aufgenommen. Wo sind sie zu Hause? Was sind die Menschen, die in erster Linie bei ihnen sind? Und wie funktioniert das alles? Aber das ist natürlich auch ein Prozess gewesen über Jahre. Und da reden wir dann auch über 100 Mitarbeiter in der Geschäftsstelle. Währenddessen bei euch, wie viele aktuell, Frank?
Mit Auszubildende und Werkstudent 15.
Genau. Und selbst das ist ja in den letzten Jahren also auch immens gewachsen. Und ansonsten wäret ihr, wenn dieser nicht sportliche Bereich in den letzten Jahren nicht so angewachsen wäre, wärt ihr da aus deiner Sicht so weit im wirtschaftlichen Segment gekommen, wie ihr es jetzt sagen könnt?
Auf keinen Fall. Also du brauchst die Manpower. Und wenn wir zum Beispiel jetzt zurück auf Sponsoring zu gehen, wenn wir einen neuen Sponsor an Bord holen, dann geben wir auch ein Qualitätsversprechen. Und das müssen wir auch einhalten können. Wenn wir aber hier, so wie damals, wie ich das empfunden habe, als ich gestartet habe, mit 6, 7 Leuten, die hier rund um die Uhr gearbeitet haben, ja, die können das einfach nicht leisten. Auch nicht weder in der Quantität noch in der Qualität. Und deswegen, wenn wir heute uns umgucken, was für Mitarbeiter hier oben in der Geschäftsstelle arbeiten, dann sind das auch alles Experten in ihrem Feld. Das sind nicht unbedingt, und das ist nie despektierlich gemeint, ehemalige Eishockeyspieler, die jetzt zufällig hier noch sind, sondern das sind wirklich Leute, die den Beruf studiert haben, die genau in dem Feld sind, was wir brauchen. Und zum Beispiel ein ehemaliger Eishockeyspieler, der jetzt bei uns ist Lasse Kopitz, ist eine große Hilfe für uns. Der ist dann als Markenbotschafter, spielt da mit rein, den wir blind zu Veranstaltungen schicken können, der da akzeptiert ist und den die Leute dann auch gerne sehen möchten. Ja, es ist immer ein Zusammenspiel bei uns hier oben. Ja.
Wie sehr hängt eigentlich tatsächlich die Sponsorenakquise vom sportlichen Erfolg ab aus deiner Sicht?
Ja, sehr.
Ist so, ja.
Das Momentum ist, wenn wir sportlich positiv besetzt gerade sind, ist die Sponsorenakquise wesentlich einfacher. Dann kommt auch schon mal die ein oder andere E-Mail, wo jemand sagt, ich würde gerne mal bei euch ein Sponsoring machen, weil ich finde das sensationell, was ihr da macht. Läuft das schlecht, wird das nicht passieren und das heißt, dann wird der Job hart, weil du musst die Nachfrage dann provozieren. Ja, das ist so. Ich möchte auch nochmal kurz zurückkommen auf deine, was du richtigerweise gesagt hast, so ein Markenbewusstsein zu schaffen. Ich glaube schon, dass das sinnvoll ist. Ja, ich habe das auch mal irgendwie von Borussia Dortmund gehört. Ich glaube, Carsten Kramer hat es gesagt. Ich fand das sehr beeindruckend, wie die ihre Marke dann doch definiert haben. Aber jetzt kommen wir zurück hier zu den Roosters. Ich glaube, bei Borussia Dortmund arbeiten 700 Leute auf der Geschäftsstelle und bei den Roosters habe ich gerade gesagt, 15 mit Auszubildenden und Werkstudenten. Wir haben einfach nicht die Kapazität, um sowas zu machen und wahrscheinlich auch nicht die finanziellen Mittel. Sind wir wieder bei den Finanzen. Da möchte ich auch noch mal ganz kurz was zu sagen. Es ist nicht nur, dass die Sponsoren das natürlich hier tragen, auch die ganze Fangemeinde. Das Ticketing ist ein großer Einnahmeblock. Was aber auch wichtig ist, und das finde ich, kommt immer ein bisschen zu kurz, sind die Gesellschafter. Die Gesellschafter am Ende des Tages tragen diesen Verein. Und manchmal sehe ich es ja auch in der Öffentlichkeit, wenn zum Beispiel auch ein Wolfgang Brück, der angefeindet wird, am Ende des Tages bezahlt er auch Geld dafür. Dafür, dass er hier gucken kann. Ja. Und das dürfte, glaube ich, sollte nie ganz untergehen. Die 11 Gesellschafter, die hier mithelfen, diesen Verein am Leben zu halten. Weil unter Rendite-Gesichtspunkten, das kann ich sagen.
Meinst du nicht? Also da
lohnt sich die Eishockey Investition.
Ist doch immer eine gute Investition.
Ich glaube,
oder?
Da sage ich nicht so viel, lohnt sich die Investition nicht.
Das ist auch nochmal ein Thema, ein Themenkomplex, den du angesprochen hast. Ihr seid im Gesellschafterkreis gewachsen in der Vergangenheit, in der jüngeren Vergangenheit. Wir alle haben Beispiele Straubing vor Augen, was die Entwicklung des Vereins anbelangt. Wie sehr hängt eigentlich eine aktive Zahl von Gesellschaftern aus deiner Sicht mit sportlichem Erfolg zusammen?
Ja, ganz viel, weil die finanziellen Lasten werden auf mehr Köpfe verteilt. Dazu kommt aber auch, in unserem Gesellschafterkreis sind ja nun 11 Unternehmer. Die haben auch natürlich ihr ureigenstes Know-how in ihrem Bereich, bringen das aber dann halt auch in den Gesellschafterrunden mit ein, wo sie halt Input geben und sagen, wie macht er das, wie macht er das, wollte er vielleicht nochmal daran gehen. Also es gibt einen durchaus regen Austausch.
Warum ist es, die Frage mag sich dumm anhören für manchen, der sich lange mit Eishockey beschäftigt. Du hast gerade angedeutet, dass es schon so ist, natürlich, dass die Rendite nicht besonders hoch ist für einen Gesellschafter. Trotzdem engagieren sich mehr. Ich weiß, mir ist es klar. Ich
glaube auch noch nicht.
Ich glaube auch den allermeisten Eishockey-Fans ist das klar. Es gibt aber auch einige, die tatsächlich natürlich das vielleicht nicht so wissen. Wenn die Iserlohn Roosters ein Minus produzieren, wie immer das aussieht, wird es von den Gesellschaftern getragen. Deshalb ist es so wichtig, möglichst viele zu haben, damit man ins Risiko gehen kann. Nein, natürlich nicht, aber damit man spielen kann. Wie war das denn eigentlich in den letzten Jahren? Also wir haben das von Wolfgang Brück mal so als kleinen Ausflug gehört. Ist es wirklich so gewesen, dass Gesellschaftersein in den letzten Jahren noch teuer war am Seilersee?
Ich sage jetzt mal die pauschale Aussage, Eishockey ist ein defizitärer Sport. Und wenn man sich die Bilanzen der anderen Eishockeyclubs in der DL anguckt, wird man da sehr schnell kundig.
Was muss passieren, Frank, tatsächlich für eine positive Entwicklung der Iserlohn Roosters, um mittelfristig, und ich rede da von 5 bis 7 Jahren, irgendwann mal wieder da anzukommen, was man sportlich immer wieder sagt und was Wolfgang Brück auch in der Vergangenheit immer wieder gesagt hat, regelmäßig in den Playoffs sicher dabei zu sein.
Das hat er jetzt länger nicht mehr gesagt.
Das stimmt, das hat er länger nicht mehr gesagt, hat ihm wohl ein kluger Mensch empfohlen, das nicht mehr zu sagen, weil die Situation ja schon eine andere
Hast
ist.
Hast du mit ihm gesprochen?
Nee, ich glaube, das war Frank. Ja. Also du natürlich auch nicht. Nein, aber was kann in der Entwicklung dieses Vereins tatsächlich passieren, wenn du träumen magst, um das wirtschaftlich darstellen zu können? Weil am Ende, und das ist etwas, was viele ja eigentlich nicht hören wollen, aber jeder Moment sportlicher Erfolg hängt nur vom Geld ab, was reinkommt. Fast nur vom Geld ab.
Viel. Ja, also ich glaube schon. Also wenn du es natürlich schaffst, nachhaltig alle wirtschaftlichen Umsatzströme hier zu maximieren und uns weiter finanziell breiter aufzustellen, ist das der richtige Weg. Das schließt aber auch nicht aus, dass du sportlich erfolgreich sein kannst für eine Zeit lang, wenn du die Mittel vielleicht gerade nicht zur Verfügung
hast. Aber du wirst immer Schwankungen haben.
Du wirst Schwankungen, genau. Du wirst es nicht nachhaltig.
Du wirst diese Kontinuität nie schaffen.
Absolut, ja. Und du musst ja auch sehen, es geht nicht nur darum, nur in den Sport zu investieren. Wenn du langfristig den Club besser aufstellen willst, also besser kommerzialisieren willst, brauchst du ja auch Infrastruktur, zum Beispiel in der Geschäftsstelle. Auch da müssen wir eine Digitalisierung und so weiter alles vorantreiben. Und das erfordert Investitionen. Auch dafür braucht es Geld, ja.
Also sind wir wieder beim Ausgangsthema. Ohne neue Halle wird perspektivisch der Nachteil so hoch sein, dass man irgendwann eingestehen muss, dass man mit den Großen niemals wird regelmäßig um die Playoff-Teilnahme mitspielen können?
Also wir haben ja gesagt, ein Spiel hat, ein DL-Spiel hat 7.300 Zuschauer im Schnitt. Wir haben 4.967, Deckel drauf, 2.500 Zuschauereinnahmen fehlen, der hat bei jedem Spiel. Und wenn wir langfristig da hinkommen wollen, ist das der Weg. Wir brauchen keine Halle für 10.000, 15.000. Wir sehen, dass das stellenweise auch nicht funktioniert. Wenn wir uns das Beispiel Düsseldorf angucken, ich weiß nicht, was die im Moment für einen Zuschauerschnitt haben, aber wenn die Oberränge konsequent abgehängt oben sind, ist das nicht, ja, für die Atmosphäre nicht zubringend, würde ich sagen. Ja, deswegen wäre eine Halle vielleicht auf absehbare Sicht mit 7.000 Leuten, wäre schon mal ein Schritt nach vorne, würde uns sehr helfen, würde vielleicht aber auch der ganzen Region helfen, weil da kannst du vielleicht auch noch ein paar andere Sachen in der Halle dann machen und stattfinden lassen. Ja. Was grundsätzlich ja, wir haben den Sauerlandpark, da kennst du dich bestens aus, Mirko, im Sommer, wo man schöne Veranstaltungen machen kann, aber eigentlich haben wir ja keine Veranstaltungshalle hier mehr in der Nähe. Ja.
Jedenfalls keine, die über Dimensionen von 3.000 oder 4.000 Leuten mehr sprechen kann.
Absolut, ja.
Das ist sicherlich eine grundsätzliche Herausforderung. Andersrum bin ich natürlich, der viel unterwegs ist, auch aus diesem anderen Grund. Du siehst natürlich, was in der Jaila Arena in Krefeld regelmäßig los ist. Du siehst, was in Düsseldorf im PSD Bankdom los ist. Vergleich das mal an Anzahl an Veranstaltungen mit dem Thema Lanxess Arena als Beispiel. Also die haben auch nur einen Bruchteil von Veranstaltungen, weil wir natürlich in Nordrhein-Westfalen trotz unserer, ich will jetzt nicht lügen, 16, 18 Millionen Leute, habe ich tatsächlich nicht genau im Kopf, die wir haben, relativ viele Veranstaltungsstätten hättest. Aber wenn du natürlich wieder auf Iserlohn guckst, grundsätzlich, kann es sein, dass ein Oberzentrum mit knapp 100.000 Einwohnern, naja, ist auch nicht mehr knapp, aber mit gerne geredeten 100.000 Einwohnern, dass die keine Halle mehr haben, wo sie regelmäßig große Veranstaltungen stattfinden lassen könnten. Und das ist ja auch nochmal ein Hintergrund, glaube ich, dieser aktuell aufkeimenden Diskussion. Werden wir dann Freitag hören, warum es vielleicht irgendwann mal klug sein könnte, das Beste aus allen Welten in einer Multifunktionsarena zusammenzufassen, wann auch immer die bezahlbar ist.
Ja, und du willst ja auch, wie gesagt, Attraktivität für die Region schaffen. Ja. Viele Unternehmen, habe ich ja vorhin auch gesagt, sind auf der Suche nach Fachkräften. Eine Fachkraft aus Köln oder Düsseldorf, die lässt sich nicht so einfach hier nach Iserlohn bewegen, wenn du absolut nichts zu bieten hast, wo irgendwelche Veranstaltungen stattfinden oder Unterhaltungsprogramme.
Ist ein hundertprozentiges Thema. Also auch wir im Park beschäftigen uns da regelmäßig damit. Warum bist du eigentlich existent und warum verursachst du Kosten? Wenn du aber siehst, dass bei in HEMA, beim Sauerlandpark, 300.000 Gäste plus X im Jahr kommen, insbesondere Familien angesprochen werden, fast alle Altersgruppen. Wenn ich mir das angucke, was hier passiert, nur ist es immer doof, wenn man über die eigenen gelegten Eier redet, aber es ist nun mal so, dann ist das halt eben ein Grund, warum ein Freizeitwert existent ist. Und dieser Freizeitwert hat für alle Menschen eine, glaube ich, ziemlich große Bedeutung. Das darf man nicht unterschätzen. Ich meine, da wirst du als studierter Kommunikationswissenschaftler lieber.
Ich hab Kommunikationswissenschaften studiert.
Aber nein, als aus dem Kreis Unna zugereister, da weißt du, wie wichtig das ist, ne?
Ja gut, also ich sag mal, was gibt's für einen höheren Freizeitwert als Sonntagabend gegen Köln nach 75 Sekunden das 1:0 zu schießen? Also auch da hat sich wahrscheinlich, bis auf die Kölner natürlich, die wenigsten von denen, die in der Halle waren, werden sich gewünscht haben, gerade woanders zu sein. Und ich glaube schon, das soll uns erstmal einer zeigen, wo man das sonst noch so erleben kann. Natürlich gibt es auch Momente in dieser Halle, wo es vielleicht nicht so cool ist, das gebe ich offen zu, aber das ist immer das Problem beim Sport.
Wir reden bei einer Halle ja auch nicht nur über Iserlohn. Das Einzugsgebiet ist ja größer. Wenn wir sehen, wo unsere Fanclubs überall beheimatet sind, wo die Fans und die Zuschauer herkommen, dann ziehen wir den Kreis ja ein bisschen in den Hochsauerlandkreis. Jetzt ist die Richtung da, Lüdenscheid ist ein bisschen durch die A45 leider unterbrochen. Aber auch da kommen Leute her aus Meinerzhagen, die den Weg auf sich nehmen hier, trotz Autobahnsperre. Wir haben Leute aus Schwerte, die hier hinkommen. Wir haben Leute aus Hagen, die hier hinkommen. Wir haben immer mehr Leute auch aus Dortmund, die hier hinkommen. Ja. Wir schaffen ja eine Attraktion. Die wollen wir gerne langfristig auch behalten.
Wir sind gespannt, wie sich das insbesondere über die 45-Brücke entwickelt. Aber in 10 Jahren ist bestimmt wieder alles gut. Danke, Herr Richter. Es war uns eine Festivität. Wir haben mal einen anderen Blick versucht. Vielleicht war es interessant für euch. Und das war der Podcast für heute. Kühlschweine Iserlohn in einer eishockeyfreien Woche hat trotzdem über Sport und Wesentliches geredet. Bedankt sich nochmal beim niegelnagelneuen, blank gewienerten Sponsor und fragt jetzt, trifft der Felix die richtige Taste?
Aber selbstverständlich.
Dann 3, 2, 1.
Kühe, Schweine, Iserlohn. Ein Podcast, stark wie unser Stahl, dynamisch wie unser Team. Kaltband in höchster Präzision. Aus der Region für die Welt. Direkt von Risse und Wilke. Mehr Infos im Netz unter risse-wilke.de.
Dankeschön ans Team fürs Dabeisein.
Genau, das war Abbinder-RW-. Dementsprechend.
Er hat's geschafft.
Ich hab's geschafft.
Der technisch versierte so. Felix D.
Und auch heute ist wieder ein guter Tag, dementsprechend.
Ja. Braucht doch manchmal, mal gucken, was noch draus wird. So wenig. Mal gucken, was noch draus wird. Das war's. Ich sag tschüss, Mirko.
Tschüss, Felix.
Bis nächste Woche, Macht's Freunde. Gut.